Kultur kompakt.
Die neueste Runde des Intendantenkarussells. Der Leiter des Luzerner Theaters kommt nach Basel. Wir schauen gleich auf diesen Wechsel. Dann geht's um Design Thinking, eine Methode, um innovatives Denken zu fördern, und um zwei Mütter, die sich um das gleiche Kind kümmern wollen, im neuen Kinofilm Figlia Mia aus Italien. Am Mikrofon ist Irene Grütter. Neuer Intendant des Theaters Basel wird Benedikt von Peter, noch leitet er das Luzerner Theater.
Ja, ich hätte mich nicht wegbeworben. Ich bin gefragt worden von Basel, ob ich mich vorstellen würde. Und dann habe ich das gemacht. Und in diesem Prozess, also ich hätte jetzt im Herbst auch entscheiden müssen, ob ich in Luzern verlängere. Das ist immer noch die Schweiz. Ich arbeite wahnsinnig gerne in der Schweiz. Es ist immer noch ein Dreispartenhaus. Ich finde, das ist die schönste Kunstform, die man erwischen kann. Und es ist eben größer. Basel hat einen tollen Ruf. Und ich habe hier gearbeitet als Regisseur. Und ich bin neugierig auf diese Stadt. Ich glaube, das ist einfach ein ganz normaler Karriereschritt. Also es hat nichts mit Luzern zumindest zu tun, wo ich sehr, sehr glücklich bin.
Benedikt von Peter ist erst Anfang 40 und tritt in große Fußstapfen am Theater Basel, das zurzeit noch von Andreas Beck geleitet wird. Wer der künftige Basler Intendant ist und wofür er steht, darüber hat Beatrice Kern mit der Theaterredaktorin Dagmar Walser gesprochen, die ihn bei der Pressekonferenz erlebt hat.
Was für einen Eindruck hat Benedikt von Peter denn gemacht?
Ja, er ist motiviert, er ist zugänglich, humorvoll, voller Ideen. Also er ist so aufgetreten, wie er in Luzern in den letzten 2 Jahren erfolgreich gewirkt hat. Er hat dort ja sehr viel auf den Kopf gestellt und frischen Wind in das Haus gebracht mit Experimenten und neuen Formen. Er ist ein guter Motivator, hat sich auch in die Kulturpolitik der Stadt hineingeworfen und hat ein neues Publikum gefunden.
Sind Sie zuversichtlich, dass ihm das dann auch in Basel gelingen wird?
Das sind auf jeden Fall alles Qualitäten, die ihm auch in Basel nutzen werden. Benedikt von Peter hat in den letzten Jahren eine schnelle Karriere gemacht. Er ist gerade mal 41 Jahre alt und interessiert sich sehr dafür, wie ein Stadttheater der Zukunft aussehen kann. Er will den klassischen Kanon neu denken. Er interessiert sich für spartenübergreifendes Arbeiten. Und ein Begriff, den er immer wieder benutzt für seine Theatervision, ist Raumtheater.
Was meint er damit? Was soll man sich darunter vorstellen?
Ja, es geht ihm darum, auch die Theaterräume neu zu denken, also aus dem Hierarchischen hier das Publikum, da die Bühne herauszukommen. Ich erinnere mich zum Beispiel an seine Eröffnungspremiere in Luzern vor 2 Jahren. Er inszenierte von Luigi Nono die Oper Prometeo und dafür hat er das ganze Theater umgebaut, ausgehöhlt, in ein Globe Theater verwandelt. Die Chöre saßen auf den Rängen, das Publikum lag teilweise auf Matratzen auf der Bühne und lauschte diesem Gesamtkunstwerk. Das hatte etwas Eventhaftes einerseits, war aber gleichzeitig auch eine ernsthafte Auseinandersetzung eben damit, was Theater heute sein und leisten kann.
Welchen künstlerischen Hintergrund hat denn Benedikt von Peter eigentlich?
Er hat Gesang, Musikwissenschaften, Jura und Germanistik studiert, dann in der freien Szene gearbeitet und frei als Opernregisseur an verschiedenen Opernhäusern inszeniert, 2009 und 2011 eben auch schon in Basel und war dann direkt vor Basel am Theater Bremen als Opernchef, wo er eng mit Benjamin von Blomberg zusammengearbeitet hat, der ja ab nächster Spielzeit Co-Leiter des Schauspielhaus Zürich wird. Er ist also gut vernetzt, auch international, und sagte heute, dass er auch als Intendant weiter inszenieren will, wenn auch nicht mehr ganz so viel wie früher.
Also Sie haben es gesagt, seine Spezialität, das ist die Oper. Hat Benedikt von Peter denn heute auch schon etwas sagen können, wie es denn in den Sparten Schauspiel und Tanz weitergeht in Basel?
Er hat eine starke Schauspielleitung versprochen, natürlich noch ohne Namen zu nennen. Und im Wissen, dass das Theater Basel in den letzten Jahren vor allem durch ein starkes Schauspielensemble Erfolg hatte und dass die Sparte Theater insgesamt für Basel immer besonders wichtig ist. Und beim Tanz wird er sich entscheiden müssen, ob er weiterhin mit Richard Wurlock, der das Basler Ballett seit 2001 leitet, weiterarbeitet oder ob auch da einen Neuanfang plant.
Der Wechsel nach Basel ist für ihn ein Karrieresprung, für Luzern aber ist das doch bitter.
Ja, das ist einerseits das Schicksal von kleineren, experimentelleren Häusern, dass sie oft wie Durchlauferhitzer wirken. Kaum ist jemand da, hat Erfolg, ist er auch schon wieder weg. Für Luzern ist es tatsächlich bitter, denn auch wenn Benedikt von Peter noch 2 Jahre dort wirken und inszenieren wird und es dann eine Übergangsspielzeit gibt, wird seine Energie ab sofort auch in Basel gebraucht werden. Denn in Basel zieht Andreas Beck ja auch schon frühzeitig nach München weiter. Das sind einerseits normale Ablösungsprozesse, wie sie im Theater üblich sind, aber in Basel und Luzern, da geht's gerade tatsächlich sehr schnell auf diesem Karussell. Und da hofft man vor allem auch fürs Publikum, dass danach auch wieder Kontinuität ins Spiel kommt, die das Theater ja auch braucht.
Beschleunigtes Intendantenkarussell, so viel zum Wechsel von Benedikt von Peter von Luzern nach Basel 2020. Kunst und Wissenschaft reichen sich die Hand in Zürich. Während 2 Monaten ist die Uni Zürich zu Gast in der Kunsthalle und lädt ein zu 100 Veranstaltungen, Vorträge, Tagungen, Seminare, Podien und Performances. 100 Ways of Thinking heißt dieses Wissensfestival mit dem Ziel, neue Denkwege zu beschreiten. Klingt so gut wie ambitioniert, fragt sich nur, wie man sie denn findet, die neuen Wege des Denkens. Sarah Herwig hat das Programm des Wissenschaftsfestivals studiert, das am Wochenende beginnt, und wurde von einem Kurs angesprungen, der Design Thinking anbietet. Eine Methode, um innovatives Denken zu fördern. Sie hat mit dem Kursleiter darüber gesprochen, ob das wirklich gehen kann, Kreativität methodisch herbeizuführen.
Innovation, Kreativität und Erfindergeist, das sind schöne Worte, umgeben von mystischem Nebel. Wer keine Räucherstäbchen anzünden will, um in kreative Stimmung zu kommen, geht es darum besser nüchtern und strukturiert an. So wie Kursleiter und Innovationsexperte Gianni Giger. An ihn geht die Frage, was ist der größte Fehler, der einem passieren kann beim Entwickeln von neuen Ideen und beim Lösen von Problemen? Seine Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen.
Dass man viel zu schnell auf die Lösung fokussiert, ohne überhaupt eben das Problem genauer betrachtet zu haben. Albert Einstein hat mal gesagt, wenn er 1 Stunde Zeit hat, ein Problem zu lösen, dann verwendet er 55 Minuten darauf, eben das Problem zu erkennen und 5 Minuten für die Lösung. Und das wird viel zu wenig gemacht.
Gianni Giger ist Co-Geschäftsführer von WILE, einem Beratungsunternehmen, das sich auf Innovationsprozesse spezialisiert hat. Um neue Lösungen zu finden, brauchen er und sein Partner Werkzeuge, sprich Innovationsmethoden, wie eben Design Thinking. Design Thinking? Das klingt ein wenig nach Geheimwissenschaft, in die man erst eingeweiht werden muss, um kreativ zu sein.
Es ist natürlich auch Marketing, das muss man schon sehen. Design Thinking tönt natürlich auf Deutsch übersetzt ja halt nicht so sexy, wie wenn es Englisch ausgesprochen wird. Es ist aber im Grunde genommen sehr, sehr einfach, jeder kann es lernen und das macht es eben auch so spannend.
Im Grunde genommen ist Design Thinking ganz einfach ein strukturierter Innovationsfindungsprozess, bei dem verschiedene Stadien durchlaufen werden. Angefangen beim genauen Analysieren des Problems und der Bedürfnisse der Nutzer. Design Thinking wurde Anfang der 90er Jahre groß. Internationale Unternehmen wie SAP, Siemens oder Airbnb nutzen diesen Ansatz. Es ist ein Gruppenprozess, bei dem Menschen mit möglichst unterschiedlichem Hintergrund teilnehmen.
Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Raum voller Anwälte. Das gibt eine gewisse Monotonie in der Denkweise, wie Probleme angegangen werden.
Sagt Gianni Giger und ergänzt, kreativitätshemmend sei auch, wenn man sich zu sehr von anerzogenen Normen und Erwartungen leiten lässt. Die zündende Idee gerät dann schnell außer Reichweite. Da gilt es auszubrechen und dafür gibt's Tricks. Im Design Thinking Prozess kommt etwa folgendes Gedankenexperiment zum Einsatz.
Indem man sich in die Kindheit zurückversetzt und sich fragt, wie würde ein Kind dieses Problem lösen, weil man eben festgestellt hat, dass Kinder wirklich sehr, sehr kreativ sind im Vergleich zu Erwachsenen. Man kann sich dabei natürlich blöd vorkommen, aber die Resultate, die sprechen für sich.
Die Kinderperspektive einnehmen, eines der Instrumente aus der Trickkiste des Design Thinking. Lassen sich Innovationen, lässt sich Kreativität also mit sachlich standardisiertem Vorgehen herbeiführen?
Kreativität lässt sich nicht erzwingen, aber man kann ein möglichst optimales Umfeld schaffen, um eben kreativ zu sein. Und da hat man eben mit Design Thinking Prozesse geschaffen, die eben genau diese Kreativität auf Knopfdruck fördern sollen, auch wenn das nicht immer gelingt. Das muss man schon auch sehen.
Räumt Innovationsexperte Gianni Giger ein. Ein Hauch Zufall, Glück oder schlicht Genie bleibt also bestehen. Kreativität ist nicht vollständig planbar.
100 Ways of Thinking, das Wissensfestival der Uni Zürich und der Kunsthalle, geht los am kommenden Samstag mit Vorträgen, Tagungen und Symposien zu neuen Wegen des Denkens.
SRF 2 Kultur.
Sardinien. Für Schweizer Touristen ist die italienische Insel ein beliebtes Ferienziel. Ein neuer Film aus Italien interessiert sich aber nicht für die schönen sardischen Strände, sondern für die karge, einsame Landschaft im Innern der Insel. Diese Landschaft wird zur Kulisse für ein Drei-Personen-Drama. Ein Mädchen steht zwischen zwei Frauen, die beide ihre Mütter sind oder sein wollen. Eine besondere Beziehungskonstellation, die in Filia Mia überzeugend erzählt wird, findet der Filmkritiker Georges Wirsch.
Questo amore non si tocca. Diese Liebe kann man nicht anfassen. Das Autoradio des schäbigen Pferdetransporters ist aufgedreht. Angelika und ihre 10-jährige rothaarige Tochter Vittoria singen und tanzen. Es ist ein seltener Moment des Glücks in einem durch und durch unsentimentalen Film. Angelika hat ihren kleinen Bauernhof nicht im Griff. Sie ist alkoholkrank, sie räumt nicht auf, sie schläft gegen Geld mit fremden Männern. Unterstützt wird sie allein von einer mysteriösen Helferin namens Tina. Diese Tina kommt pflichtbewusst jeden Morgen angefahren, räumt den Pferdemist weg und macht den Haushalt. Vor allem aber zahlt sie Angelikas Schulden und die sind happig. Der Gerichtsvollzieher will 28.000 Euro, sonst wird der Hof geräumt.
Ufficiale giudiziario.
Ti devo 28.733,17 €. Se no dice che devo lasciare la casa tra un mese.
Hast du 28.000 Euro? Fragt Angelika. Nein, die hat Tina nicht. Und langsam versteht das Publikum, wie das bizarre Abhängigkeitsverhältnis dieser beiden Frauen funktioniert. Das Herzstück der Beziehung ist Vittoria, die 10-jährige Tochter. Angelika ist ihre leibliche Mutter, doch die wollte das Kind damals nicht. Deshalb überließ sie es Tina, die es großziehen durfte und die seither als Gegenleistung bei der Hausarbeit hilft. Diese Konstellation gerät nun aber ins Wanken. Die kleine Vittoria, erst neulich über ihre Abstammung ins Bild gesetzt, fühlt sich zu ihrer wahren Mutter hingezogen, obwohl diese vor der Pleite steht. Bildlich dargestellt wird dies in einer atemberaubenden Szene, in der Angelika ihre Tochter auf eine windige Höhe mitnimmt und sich gefährlich weit auf eine Felsklippe hinauswagt. Vittoria will nicht mit, ihr wird schwindlig und sie sagt, sie hätte Angst vor der Leere.
Cosa c'è?
Non posso scendere, mi fa paura il vuoto.
Ma che vuol dire mi fa paura il vuoto?
Ma non lo vedi, non c'è niente nel vuoto. Non ti può fare paura. Vieni.
Vor dem leeren Raum musst du dich doch nicht fürchten, da ist ja gar nichts, sagt Angelika. In dieser aufregenden Szene fällt besonders stark auf, dass die Regisseurin und Autorin Laura Bispoli ganz bewusst in der wilden, sonnengegerbten Landschaft Sardiniens nach visuellen Entsprechungen zum Innenleben ihrer Figuren gesucht hat. Bispoli, selbst in Rom geboren, spricht von einer sardischen Identität, die sie einfangen wollte. Stark ausgeprägt sei diese, aber eben immer auch auf der Suche nach sich selbst und das übertrage sich auf die Figuren.
È una terra appunto con un'identità fortissima, ma che nello stesso tempo ricerca un'identità continuamente. E credo che questa cosa abbia a che fare con i personaggi, perché sono appunto dei personaggi con un'identità molto forte, ma nello stesso tempo alla ricerca di una nuova identità.
Diese Suche nach einer Identität, sie wird bewegend gezeigt in der Figur der Vittoria, die entscheiden muss, wessen Kind sie sein will. Doch Bispoli zeigt auch die Perspektiven der beiden Frauen, die sie von den gestandenen Schauspielerinnen Alba Rohrwacker und Valeria Golino kraftvoll und nuanciert interpretieren lässt. Die Unsicherheit nagt an diesen Figuren. Figuren. Es liegt eine Tragödie in der Luft. Doch stärker als jeglicher Zwist, und das macht den Film so außergewöhnlich schön, ist dann doch die familiäre Verbundenheit dieses ungewöhnlichen Frauentrios. Diese Verbundenheit in einer Liebe, die man nicht anfassen kann. Questo amore non si tocca.
Figlia mia, ab Donnerstag läuft der neue Film aus Italien auch in unseren Kinos. Höher, schneller, weiter, das zählt in der Welt, die Julia von Lucadou in ihrem Debütroman «Die Hochhausspringerin» entwirft. In dieser Welt ist das Springen von Wolkenkratzern eine Sportart mit hohem Prestige und ebenso normal ist die totale Überwachung und Fremdbestimmung. Eine düstere Zukunftsvision, die von unserer Gegenwart aber gar nicht mehr so weit entfernt ist, findet Literaturredaktor Simon Leuthold.
Die Hochhausspringerin aus dem Titel des Romans heißt Riva Karnowski. Sie ist die größte Hoffnungsträgerin ihres Sports und ein Vorzeigemensch sondergleichen. Doch von einem Tag auf den nächsten trainiert sie nicht mehr, sie springt nicht mehr, kommuniziert nicht mehr mit ihren Fans, sondern sitzt nur noch apathisch auf dem Boden ihres Wohnzimmers und spielt mit Kinderspielzeug. Sofort beauftragen ihre besorgten Geldgeber und ein nebulöser Lenkungsausschuss eine Firma für die Lösung psychologischer Probleme, um die bockende Hochhausspringerin wieder auf die richtige Bahn zu lenken. Riva wird ab sofort rund um die Uhr überwacht von Hitomi, der Ich-Erzählerin des Romans.
Ich sehe Rivas lange, weiße, ausgestreckte Beine. Das Sommerkleid klebt ihr am Körper. Ihre Brust glänzt vom Schweiß. Weigerung, die Klimaanlage anzustellen, notiere ich, und in der Kommentarspalte Selbstkasteiung, Hinweis auf Schuldgefühle. Plötzlich ein schrilles Benachrichtigungspiepsen. Ich suche nach dem Tablet auf meinem Schreibtisch. Es blinkt stumm. Der Ton ist nicht mein Ton. Er kommt aus den Lautsprechern des Monitors, leicht übersteuert. Ich schwenke die Kamera von Riva weg in den Raum hinein, bis ich das Tablet auf ihrem Wohnzimmertisch entdecke. Riva reagiert nicht.
So etwas wie Privatsphäre gibt es hier nicht. Julia von Lucadou beschreibt in ihrem Roman einen auf Hochglanz polierten, gläsernen Überwachungsstaat. Ähnlich poliert kommt der Roman auch sprachlich daher. Und die Autorin beweist dabei einen genauen Blick fürs Detail. Umso beklemmender ist die Selbstverständlichkeit, mit der sie diese neue Gesellschaftsordnung beschreibt. Jeder und jede wird auf Schritt und Tritt überwacht und bewertet. Fehler und Unreinheiten sind im System nicht vorgesehen. Wer abweicht von seinem optimalen, per Algorithmus berechneten Pfad, wird bestraft, verliert Privilegien wie zum Beispiel eine große Wohnung. Trotz aller Bemühungen gelingt es ihr nicht, die Hochhausspringerin Riva wieder zum Trainieren zu bewegen. Sie verliert ihren Job und gleich nachdem ihr Chef sie gefeuert hat, wird sie selbst von der Beobachterin zur Beobachteten.
Ich haste zur nächsten Toilette und übergebe mich ins Waschbecken. Meine Schwäche beschämt mich. Ich bin sicher, dass Master mich beobachtet. Im Toilettenraum stehend, den Blick auf mein bleiches Gesicht im Spiegel gerichtet, denke ich daran, wie oft ich Riva in ihrem Badezimmer beobachtet habe. Eine unerwartete Welle des Mitgefühls überkommt mich. Die Wände der Mitarbeitertoilette sind einheitlich gefliest. Ich habe mich nie gefragt, wo die Kameras verborgen sind.
Dieser Bruch im Leben der Ich-Erzählerin ist als erzählerischer Kunstgriff allerdings ziemlich vorhersehbar. Und das ist nicht die einzige Schwachstelle des Romans. An manchen Stellen packt die Autorin der Übermut. Ohne dass es ihre Geschichte weiterbringen würde, verwendet sie sehr viel Energie darauf, besonders viele merkwürdige gesellschaftliche Normen darzustellen. Und gelegentlich geht auch die promovierte Filmwissenschaftlerin mit Julia von Lucadou durch. Etwa, wenn sie ihrer filmisch ungebildeten Erzählerin immer wieder Fachbegriffe wie Framing, statische Kamera oder Halbtotale in den Mund legt. Trotzdem ist Die Hochhausspringerin ein sehr bemerkenswerter Roman. Die Autorin macht ihren Leserinnen und Lesern deutlich, wie nah jene gläserne Gesellschaft schon ist. Kameras und Tracking-Geräte tragen wir in Form von Smartphones längst überall freiwillig mit uns herum. Nur haben sie, zumindest hoffentlich, die Kontrolle über unser Leben noch nicht komplett übernommen.
Wie in der Welt der Hochhausspringerin, so heißt Julia von Lucadous Debütroman, erschien im Verlag Hansa Berlin. Und das war's von Kultur Kompakt. Und hier noch einen Ausblick auf die nächste Ausgabe. Da geht's um ein Projekt beim Theaterspektakel in Zürich, einen Liebesgeschichten-Spendenschalter. Das ist der Versuch, den Titel Love Story Donation Desk ins Deutsche zu übersetzen. Die junge spanische Theatermacherin Clara Garcia Fraile sammelt auf der Landiwiese Liebesgeschichten, um sie an Leute weiterzugeben, die eine glaubhafte Liebesgeschichte brauchen. Fürs Zuhören bedankt sich Irin Grüter.
Kulturkompakt.